Und ja, dann habe ich sie das erste Mal angemacht. Und ich muss dazu sagen, ich habe sehr lange gebraucht vom ersten Anmachen bis zum ersten Mal auf Sticken drücken, weil ich
Okay.
einfach total viel Respekt davor hatte. Ich habe ja, wie gesagt, davor noch nie gestickt. Und
Und
ich
auch
hatte
nicht genäht.
und auch nicht genäht. Also es ist quasi
Ja.
meine Premiere gewesen mit allem.
Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Näher, der Nähpark-Podcast. Ich bin Tanja und in diesem Podcast geht es rund um die Technik für unser Hobby Nähen und Sticken. Ich lade mir verschiedene Gäste ein und meistens geht es darum, warum die sich gerade für ein bestimmtes Modell entschieden haben. Wir wollen darüber sprechen, was sie besonders gut kann, was vielleicht nicht so gut funktioniert und natürlich geht es darum, was damit überhaupt gemacht wird. Wenn ihr mehr Infos oder Bilder braucht, ihr findet unten in den Shownotes viele Links. Einer davon führt auf unseren Nähratgeber, da seht ihr den Gast und die Maschine. Und dort werden wir auch alle Produkte verlinken, die wir heute eventuell ansprechen. Am besten folgt ihr unserem Podcast, also abonniert ihn auf eurem Podcast-Player, folgt ihm auf Instagram unter Einfach Näher Podcast oder am besten dem Nähpark. Auf Facebook, Instagram oder YouTube. Und wer das alles nicht will, der abonniert einfach einen ganz normalen Newsletter auf der Startseite unseres Shops. In der heutigen Folge spreche ich mit Lara über ihre Brother PR680W. Hallo Lara.
Hallo, schön, dank, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du mitmachst. Es geht mal wieder um eine etwas speziellere Maschine. Und zwar, ja, hat die PR680, wie der Name schon sagt, sechs Nadeln.
Richtig.
Also damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Aber bevor wir da über die Maschine sprechen, was die kann und was die macht, darfst du dich mal kurz selbst vorstellen. Wer bist du? Was magst du so? Und wo findet man dich?
Also, wie schon erwähnt, ich heiße Lara, ich bin 29 Jahre alt und ich bin selbstständig im Bereich der Textilveredelung. Ich habe eigentlich Film studiert und während Corona habe ich mich dann selbstständig gemacht, erst als Streamerin und dann kam der Bereich Textilveredelung dazu. Ehrlich gesagt war das erst aus Eigenbedarf, weil Streamer haben oft Merchandise und dann haben wir überlegt, können wir das nicht selber machen? Und aus dem Ganzen wurde dann aus dem Eigenbedarf später eine größere Idee, beziehungsweise wir haben das dann weitergedacht und das Ganze größer aufgezogen. Wir haben damals mit Digitaldruck angefangen, Sublimation, und wir hatten auch Plot, was wir dann ehrlich gesagt vernachlässigt haben, weil das einfach recht aufwendig ist im Verhältnis. Und ja, dadurch, dass wir viele Creator betreuen und Jobsysteme bauen, war irgendwann auch die Nachfrage da, dass wir Stick anbieten möchten. Und so kamen wir dann irgendwann auch zur Stickerei. Und wie gesagt, das Ganze betreibe ich gewerblich. Und ja, das Ganze baut sich nach und nach immer weiter auf.
Ja, also wer was zum Business an sich wissen möchte, der kann ja mal in den Blogbeitrag vorbeischauen. Da berichtest du ja auch drüber. Kann ich unten verlinken und sich das mal durchlesen. Aber ich bin jetzt an der Stelle hängen geblieben. Plot war zu aufwendig und dann kommt die Stickerei.
Ja, das stimmt. Ist interessant, dass du das sagst, weil selber wäre mir das jetzt gar nicht so aufgefallen. Tatsächlich ist, glaube ich, da der Punkt nicht unbedingt, ja, vielleicht dieses Aufwendige, aber diese Plot-Sache ist dem Digitaldruck halt recht ähnlich einfach und Digitaldruck ist im Verhältnis einfacher. Und Stick ist ja wirklich nochmal so eine ganz andere Veredelungsart. Also, das ist nochmal so etwas, was sich wirklich abhebt vom Druck, vom Plot. Und deswegen glaube ich, differenziere ich da so ein bisschen, obwohl beide Sachen aufwendig sind. Da hast du recht.
Also ich glaube vielleicht auch, dass der Markt in Sachen Plotten relativ klein geworden ist, dadurch, dass das viele selber machen können. Also
Ja.
ich stelle es mir so vor, ich habe ja einen Plotter, das hat von Anfang an super funktioniert, die Programme sind einfach, die Maschine funktioniert super. Wenn ich mich jetzt mit dem Digitaldruck beschäftigen würde, denke ich mir so, nee, ist mir viel zu aufwendig.
Ja, wirklich.
Ja.
Also, ja, gut, ja, Das stimmt vielleicht. Also Plot gibt es ja sehr einstiegsfreundliche Modelle, also auch in der Preiskategorie, wo man sich wirklich mal diese ja kleinen Plotter leisten kann, wo man einfach die ersten eigenen Projekte machen kann. Und ich denke, wenn man sich so rantastet an das Ganze, dann hat man ja sowieso schon ein Verständnis, wie das Ganze funktioniert. Und dann würde man sich vielleicht auch weiter hochtasten, also einen größeren Plotter etc., weil im Grunde genommen ändert sich dahingehend ja gar nicht so viel. Und beim Digitaldruck, ja, da ist die Einstiegshürde, ich würde vielleicht nicht sagen höher, es kommt halt drauf an. Man kann natürlich extern beziehen erstmal, was sehr viele machen, so habe ich auch angefangen. Aber sich dann einen eigenen Digitaldrucker anzuschaffen, ist natürlich schon ein Schritt, der einiges mehr verlangt, als sich mal schnell so einen kleinen Plotter irgendwie zu besorgen.
Ja, na, vor allem ist der Plotter auch noch vielseitiger. Also du denkst beim Plotter meistens ja an Folien. Ich jetzt eher an Filz, Leder und Schaum und so, was ich alles damit schneiden kann. Lohnt sich für mich dann im Endeffekt mehr, aber man soll ja nicht immer nur von sich ausgehen. Sieht meistens jeder ein bisschen anders. Die Möglichkeiten sind halt im Moment sehr vielseitig, aber für mich war das echt so, wenn du sagst, Plotten war zu aufwendig und ins Sticken zu gehen, weil ich diese Hürde halt oft miterlebe, wenn jemand sagt, kommt, ich möchte jetzt eine Stickmaschine, ich habe schon einen Plotter, ich kann das schon, ich kann eigene Motive erstellen und bei mir geht es so im Kopf nur so, nein!
Ja, es sind ja auch komplett unterschiedliche Dinge am Ende. Also, was du schon sagst mit dem Plot, der hat natürlich viele Möglichkeiten, auch für viele, sag ich mal, die so DIY-Projekte zu Hause machen oder ja, für den Eigenbedarf, dass sie was für ihre Umfeld gestalten oder was verschenken wollen. So fangen ja viele damit tatsächlich an. Ja, wir haben natürlich, da wir gewerbliche Kunden auch haben, die wollen halt ihre Sachen aufs T-Shirt bedruckt haben, recht effizient, recht ohne Schnickschnack. Und da ist natürlich bei uns das einfach der Use Case gewesen. Ich würde es auch gar nicht unbedingt vergleichen, weil vielleicht sind es ja auch tatsächlich einfach zwei verschiedene, ja, Dinge nochmal, Plot und Digitaldruck, für verschiedene Zwecke besser geeignet, ist ja generell in der Textilveredelung, jedes Verfahren hat ja seine Einsatzgebiete.
Ja.
Es ist ja nicht so schwarz-weiß, dass man sagt, okay, dieses eine Verfahren ist das Beste der Welt, es gibt nichts Besseres, sondern je nach Einsatzzweck ist das ja ganz entscheidend, was man da nimmt.
Genau, das betrifft dann auch den Laser zum Beispiel. Also so, ich gehe jetzt weg vom Plotter auf den Laser. Nein, also wenn, dann brauche ich beides,
Ja,
würde ich mal sagen.
richtig. Ja.
Es kommt immer darauf an, was man damit machen will, für wen und wie viel.
Richtig, ja.
Im Gewerbe sowieso immer noch ein bisschen anders wie im Hobbybereich. Aber ja, kommen wir zu dem Punkt, wir steigen ins Sticken ein. Wie lange habt ihr euch das überlegt und wie war so die Überlegung? Machen, einfach anfangen oder vorbereiten? Und ja, wie entscheidet man sich für einen Weg erstmal?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ehrlich gesagt, Stick hat schon sehr lange in unserem Kopf rumgeschwebt. Wir haben damals ein Crowdfunding gemacht zur Erstfinanzierung unserer Anschaffungen. Und dann haben wir natürlich überlegt, was holen wir uns eigentlich? Wir sind auch selber so gesehen Laien gewesen. Also wir hatten in dem Bereich erstmal keine Berührungspunkte vorher gehabt und haben uns da selber reingearbeitet, rangetastet. Und wir wollten aus Eigenbedarf, wie gesagt, erstmal bedrucken. Das war einfach die Intention von dem Ganzen. Dementsprechend hatten wir klar im Kopf, erstmal wird irgendwas mit Druck besorgt. Allerdings waren wir dann auch schon direkt auf Messen unterwegs und haben dort schon auch Stickmaschinen gesehen und auch live gesehen und fanden das natürlich schon super interessant. Ehrlich gesagt, damals der Punkt, was uns so ein bisschen abgeschreckt hatte, war auch der Kostenpunkt einfach, weil wenn man das Ganze gewerblich betreiben möchte, muss man ja schon eine gewisse Summe investieren. Das ist nun mal so beim Stick.
Ja, war das vielleicht in Frankfurt?
Nee, das war, also wir waren einmal in Hamburg und in Düsseldorf, meine ich. Bin mir gar nicht mehr genau sicher, wo das war.
Also wir waren
Aber
damals auf der Tex-Prozess. Da gibt es ja immer noch eine Parallelmesse dazu und es erschlägt einen ja.
ja, richtig. Und auf dieser Messe, wo wir waren, war damals auch so ein Messeangebot für diese Stickmaschine. Dann haben sie uns noch erzählt, ja, ihr kriegt die jetzt günstiger, wenn ihr die nehmt. Und das war halt trotzdem ein sehr hoher Kostenpunkt. Und das war natürlich jetzt keine, ja, Einnadelmaschine, sondern das war, glaube ich, sogar so eine Zehnnadelmaschine direkt. Also natürlich so ein richtig gewerbliches, ja, Stickinstrument. Und ja, das hat mir dann schon im Kopf, dass es das gibt. Aber es war für uns damals einfach kein Thema aufgrund des finanziellen Faktors. Und wann sich das Ganze wieder in unseren Kopf gesetzt hat, war eigentlich, als wir jetzt dann das Ganze schon ein paar Jahre gemacht haben. Also wir sind dann mit unserem Druck und so weiter schon recht etabliert, sage ich mal. Wir haben halt Kunden, die wir betreuen, wie gesagt auch Creator. Und da kam auch immer wieder die Nachfrage, könnt ihr zum Beispiel Caps besticken? Könnt ihr generell besticken? Und wir haben das immer aufgenommen, aber ja, immer so ein bisschen zur Seite geschoben einfach, weil es eben kein Thema war. Und ja, irgendwann haben wir dann nochmal drüber nachgedacht, so nachdem einfach Zeit vergangen ist. Vielleicht können wir uns ja eine Einnadelmaschine besorgen, dass wir wenigstens überhaupt was anbieten. Und das war der Ursprungsgedanke eigentlich, warum wir uns dann wieder mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
Ja.
Im Laden haben wir dann schnell gemerkt, dass wir mit einer Einnadelmaschine in unserem Fall nicht sehr weit kommen. Ja, und das war so, also wir sind dann wirklich auch vor Ort gewesen beim Nähpark und haben uns dann die Maschinen angeschaut. Man muss dazu sagen, wie gesagt, vorher null Berührungspunkte gehabt. Ich habe auch vorher nie genäht oder irgendwie was selber, ja, handwerklich da gemacht, so in die Richtung, also Stick nähen. Und dementsprechend hatte ich auch nicht so die Vorstellung, wie das Ganze halt sich verhält. Also wie gesagt, ich hatte im Kopf, okay, eine Einnadelmaschine wird es vielleicht auch erstmal tun. Aber ja, da wurden wir dann schnell mit der Realität konfrontiert, dass das für unsere Zwecke eben nicht so geeignet ist.
Ja, also jetzt nicht nur wegen der Effizienz, sondern alleine schon, wenn du sagst, es kam die Frage nach Caps.
Ja.
Da, also es gibt eine Einnadelmaschine, die das kann,
Richtig, die haben wir auch
aber
gesehen, aber.
die sieht ja auch schon aus wie eine Mehrnadelmaschine. Also wegen diesem Freiarm eben. Für mich ist die Maschine immer schwer einzuordnen, weil bei Mehrnadelmaschine jeder bei dieser gewerblichen Optik auch ist, weil die sehen ja auch anders aus. Und bei einer Einnadelmaschine denken fast alle an eine Flachbettmaschine, also die übliche Haushaltsmaschine. Aber das Zwischenteil, die VR oder die PR1X ist es mittlerweile, könnte auch Caps besticken, aber dann ist der Sprung ja auch nicht mehr so weit. Also.
Genau, das haben wir auch gedacht. Also wir haben uns auch die verschiedenen Rudder-Maschinen angeschaut, weil die ja im Nähpark auch schön nebeneinander stehen. Also die Einnadelmaschine, die Sechsnadel und ich glaube, dann ist es acht, oder?
Den.
Oder 10 direkt, ja. Ja, und wie du sagst, der Sprung von der Einnadelmaschine zur Sechsnadelmaschine, klar, kostet es ein bisschen mehr, aber so ein Verhältnis, wenn du dir schon sowas anschaust, dann ja, war bei uns die Entscheidung ganz klar, dann direkt eben mit mehr Möglichkeiten, mehr Garnmöglichkeiten, weil es natürlich auch am Ende eine Effizienzfrage ist. Also wir haben viele Kunden, die haben mindestens drei, vier Farben in ihren Logos. Also das ist eigentlich der Standard. Es ist eher ganz selten, dass es mal ein einfarbiges Motiv ist, was die Leute uns liefern. Und dementsprechend, da hat es mir dann schon gegraut mit einem Garnwechsel. Und ja, Zeiteffizienz ist ja auch immer, wie gesagt, ein großes Thema. Und ja, was mich dann auch tatsächlich direkt überzeugt hatte, von der einen auf die Sechsnadelmaschine, war dieses Ausrichtungs-Positionierkreuz, was die Einnadelmaschine ja nicht hat. Und naja, wenn man auch noch nie gestickt hat, ist es natürlich auch, sage ich mal, nicht verkehrt, wenn man ein bisschen Unterstützung für die Positionierung etc. bekommt. Das war für uns auch ein großes Argument, weil ja, wir kennen das aus dem Druck. Wir haben am Anfang gedacht, ja, das wird schon alles, passt schon, da fuchsen wir uns schnell rein. Aber man merkt dann schnell, okay, Ausrichtung, Positionierung, da muss man sich erstmal ganz schön reinfuchsen. Das frisst unendlich Zeit, wenn man da keine richtigen Hilfen hat. Und
Ja.
durch die Erfahrung, die wir da eben durch den Druck schon hatten, haben wir uns dann auch aus diesem Grund direkt für die Mehrnadelmaschine entschieden.
Ja. Das Thema Positionieren auf T-Shirts, das ist wirklich sehr umfangreich. Also es ist eigentlich gut, dass ihr da schon Erfahrung habt, weil sich viele gar keine Gedanken vorher drüber machen, dass es sehr wichtig ist, wo das Teil dann auch landet. Vor
Ja.
allem, wenn man für sich selbst arbeitet. Ich ziehe die Dinge an. Ich drucke mir zum Beispiel das Stickmuster aus und klebe mir das einfach mit Spritzheitkleber auf dieses Shirt. kann mich vor den Spiegel stellen und dann kann ich sagen, ah nee, also bei dem Schnitt sollte ich das vielleicht jetzt höher oder tiefer machen. Aber wenn ich das ja abgebe, habe ich eigentlich niemanden. Wenn nicht zufällig gerade meine Größe bestellt wird,
Ja.
wo ich mich mal hinstellen kann, um das anzuschauen, sondern du brauchst Standards.
Absolut. Und wie gesagt, da hat uns die Vorerfahrung schon echt enorm geholfen, dass wir solche Dinge einfach direkt mitbedacht haben. Als wir angefangen haben, haben wir an sowas ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Das sind halt so Erfahrungswerte, die man mit der Zeit einfach sammelt. Also das ist, glaube ich, unweigerlich so, außer du hast einen Mentor von Anfang an, der dir sagt, du pass mal auf, hier musst du besonders gucken, dass das immer alles ausgerichtet ist und so weiter. Irgendwie, ich weiß nicht, man denkt da irgendwie nicht dran, weil man irgendwie das gar nicht auf dem Schirm hat. Also man denkt, das passt schon. Man hinterfragt das einfach nicht. Und ja, wenn man dann merkt, so für den ersten Kunden, oh, ich muss das jetzt ja irgendwie richtig positionieren, wie du gesagt hast, dann, wir haben am Anfang auch die Sachen angezogen und geguckt, wo passt das von der Position. Dann ist es ja auch eine Sache, ja, mit den Größen. Ich muss dazu sagen, wir haben auch wirklich öfter Kunden, was ja viele gar nicht machen, die wirklich von 3 bis 5 XL auch gehen. Und auch in solchen Größenbereichen ist es ja wirklich mit der Positionierung auch nochmal eine ganz eigene Schwierigkeit, einfach weil man da nicht dieses selber anprobieren jetzt eben hat und man kann da mal schnell gucken. Man muss da irgendwie dann mit der Zeit einfach ein Verständnis entwickeln, wie Stoffe fallen, wie sie auch in verschiedenen Größen fallen. Und ja, Positionierung ist etwas, wo wir sehr lange gelernt haben. Irgendwann hat man es halt dann raus. Aber ich muss auch sagen, beim Stick, wir haben zum Beispiel uns direkt auch einen Hoopmaster besorgt.
Das wäre eine Frage gewesen jetzt, ja.
Genau, ja, auch aus dem Grund, weil wir einfach wissen, bei Positionierung darf man nicht sparen, da muss man effizient sein und möglichst wenig Fehler machen, weil am Ende ärgert man sich, dass man wieder was schief bedruckt hat oder gestickt hat und am Ende, ja, ist es verlorene Zeit, verlorenes Geld und dann lieber einmal ein bisschen mehr investieren, meiner Meinung nach, als sich am Ende dauernd zu ärgern, bis man es raus hat, weil ich habe mich in meinem Leben schon sehr oft über diese Dinge geärgert und ja, ich spare an sowas einfach nicht mehr, weil ich gemerkt habe, das lohnt sich enorm.
Ja, also ich habe tatsächlich bei solchen Maschinen immer das Problem mit auf dem Kopf stehen. Also ich muss mich wirklich hinstellen und dreimal mein Projekt anschauen, habe ich es wirklich richtig rumgedreht, steht es nicht auf dem Kopf.
Ja,
Also
auch eine Sache.
mein letztes Projekt an der Mehrnadelmaschine, meine Tochter hätte mich ja also wirklich in der Luft zerrissen, wenn ich ihren Rucksack falsch rum bestickt hätte, weil ich hatte nur eine Chance.
Ja, und es ist auch manchmal, denkt man dann nicht so nach, weil man halt in so einem Flow ist und dann schaltet sich das Gehirn wieder ein. Oh, ich muss jetzt nochmal überlegen, ist es jetzt richtig rum oder nicht? Weil manchmal ist man da in seinem Flow einfach. Also ich habe da auch schon Leichtsinnsfehler begangen, weil ich einfach, ja, nicht groß mehr drüber nachgedacht habe. Aber das ist halt auch eine Sache generell in der Textilveredelung. Man muss halt immer irgendwie aufmerksam bei der Sache auch bleiben, auch wenn die Abläufe, sage ich mal, relativ standardisiert am Ende sind und es irgendwo ja immer dasselbe dann auch ist, aber die Konzentration ist auch ein wichtiger Faktor da. Also das mit den, ja, falsch rum passiert natürlich beim Druck jetzt eher nicht so, aber beim Stick ist, ja, je nachdem, wie man es halt einspannt, kann das schnell mal passieren, ja, weil man dreht die Motive ja manchmal, wenn das vom Einspannen in die Maschine einfach, keine Ahnung, da ist eine Kapuze, die stößt da an, dann tust du es vielleicht andersrum einspannen, das Textil. Und ja, da muss man auf jeden Fall aufmerksam bei der Sache immer bleiben.
Der eine Unterschied ist da auch noch vom Druckaufstieg, die Rückseite.
Ja.
Also wie gesagt, beim Druck ist es ja egal, wenn ich es komplett reinlege, das T-Shirt oder beim Plotten.
Ja,
Aber
genau.
beim Sticken eben nicht. Also hast du auch schon ab und zu die Rückseite angestickt?
Ja. Öfter Vorderseite, aber da kann ich auch eine Geschichte erzählen. Als ich das erste Mal eine Rückseite bestickt hatte, ja, hatte ich das auch nicht auf dem Schirm, dass es da irgendwelche Problematiken geben könnte. Und was mir passiert ist direkt, ist, mir hat es am Textil, es war so ein Zip-Hoodie, also auch schon ein schwereres Textil und auch in einer etwas größeren Größe. Also ich meine 2XL, also das macht ja auch mal einen Unterschied, wie viel Stoff dann in der Maschine hängt. Und dann, ja, habe ich einfach nicht drüber nachgedacht, weil ich es, wie gesagt, nicht auf dem Schirm hatte. Und mir ist dann die Maschine dauernd hinten an das Textil gefahren beim Sticken. Und dann habe ich erst mal danach gemerkt, dass der ganze Saum unten quasi löchrig war, mehr oder weniger, weil das ganze Textil da einfach nicht richtig eingespannt war und die Maschine da immer gegengekommen ist. Und ja, das
Ja.
war so meine erste Erfahrung, wo ich gemerkt habe, okay, da muss man ein bisschen schauen, auch mit Rückseite. Also, du meinst jetzt vielleicht auch speziell mit Kapuzen oder auf was wolltest du jetzt genau dann hinaus?
Naja, man stickt ab und zu mal was mit an, was man
Ja.
halt einfach nicht zur Seite gebracht hat beim Reinschieben in die Maschine.
Ja.
Letztes Beispiel bei uns war erst meine Jacke. Also ich habe meine eigene Jacke besticken lassen. Geniales Teil, der Ärmelrahmen.
Ja.
Weil, also ist ja mit einer Haushaltsmaschine schwer möglich. Also es gibt auch Haushaltsmaschinen, die einen Freiarm haben. Aber ich trage jetzt bei der Jeansjacke 40-42. Der Ärmel passt jetzt nicht über jede Haushaltsmaschine beim Freiarm. Aber die PR, die haben ja einen sehr schönen, schlanken Freiarm. Ärmelrahmen, Jacke drauf. Hat super ausgesehen. Nur der Rahmen ging nicht raus.
Oh,
Eingestickt.
eingesteckt, das, ja, das,
Also der Ärmel ist unten so ein Stück wieder rein. Es war nicht viel, aber es ist halt
ja,
ein bisschen
reicht.
Stoff von der anderen Ärmelseite mit angestickt worden und dann ist der Rahmen einfach drin. Also keine Chance, du kriegst ihn nicht mehr raus.
Und wie hast du es gerettet, dann aufgeschnitten, oder, dann,
Ich war es ja nicht. Also
also,
es war
ja.
meine Jacke, aber es hat jemand anders bestickt. Ja, da muss der Nahtrenner ran.
Ja. Und das ist ja dann auch ganz schön fummelig. Also wenn man dann dahinter auch mit dem Arm und dann die Maschine ist ja jetzt nicht so, dass da überall viel Platz ist, dass man überall hinkommt. Vor allem,
Also ging schon,
wenn,
die Jacke ging raus. Aber
ja.
das obere Rahmenteil quasi war in der Jacke. Es hat einen Vorteil, du konntest quasi wirklich die Jacke auf links drehen und hattest halt den Innenrahmen quasi in der Hand und da hing die ganze Jacke dran.
Ich glaube, da gibt es so generell schon ziemlich abenteuerliche Geschichten, was beim Sticken passieren kann. Also auch da hatte ich vorher nie drüber nachgedacht, weil ja, das sind halt so Sachen, mit denen beschäftigst du dich erst, wenn du selber stickst. So, man geht einfach davon aus, das wird eingespannt. Ich hatte auf Social Media, da dokumentiere ich meinen Weg so ein bisschen, wie ich mir das ganze Business aufbaue, sage ich mal. Da hatte ich jetzt auch erst berichtet, dass ja, Sticken halt nicht einfach nur Sticken ist. Also du spannst es nicht einfach nur ein und drückst einen Knopf und dann ist alles tippitoppi, sondern dass da ganz schön viel mehr dazu gehört, was ich zum Beispiel persönlich auch vorher nicht hinterfragt hatte. Also ich hatte mir auf Social Media auch schon viel angeschaut und was mich als erstes schon mal verwundert hatte, wo ich noch keinen Berührungspunkt hatte, was sie da für ein Vlies eben mit einsticken. Also ich habe mich erst mal gefragt, so ist das jetzt irgendwie, ja, was Optisches einfach oder. Also ich habe überhaupt nicht gewusst, dass man überhaupt so eine Unterstützung oder Unterlage braucht zum Sticken.
Ja.
Also auch solche Dinge hatte ich nie auf dem Schirm vorher. Und das war dann auch ganz spannend, als wir uns das erste Mal damit beschäftigt haben, mit den ganzen Fliesen zum Beispiel. Also auch im Nähpark, da gibt es ja eine ganze, ja, wie sagt man, ja, Aufstellung, ein
Wir
ganzes
haben eine ganze
Regal.
Wand, ja.
Genau, eine ganze Wand mit verschiedenen Fliesen. Und als Laie oder Anfänger stehst du dann erstmal vor dem Regal und fragst dich, oh je, und das soll ich jetzt verstehen, was ich
Ja.
für was brauche, für welchen Fall und so weiter. Also das ist natürlich auch schon eine komplexe Sache, die, glaube ich, viele auch ja stark unterschätzen beim Stick.
Ja, das ist auch so ein bisschen beim Plot kannst du es vergleichen. Da hast du eine Folie und da steht meistens, also jetzt die Packungen, die ich habe, steht hinten drauf, Presszeit, teilweise sogar die Schnitttiefen für die verschiedenen Plottermarken. Also du hast so eine Anweisung.
Ja.
Basic erstmal, dass du sagst, okay, ich muss jetzt nicht fünfmal meinen Plotter einstellen. Ich nehme erstmal das, was draufsteht. Ich nehme die Temperatur, ich nehme die Zeit. In 80% der Fälle funktioniert das, wenn ich nicht gerade ein extrem spezielles Textil dafür verwende. Aber das ist dann wieder Erfahrung. Beim Sticken stehst du da, du hast dein Projekt und du hast die Maschine.
Ja.
Aber welches Vlies?
Richtig, und auch auf den Vlies, ja. Fliesen. Steht ja, wie du gesagt hast, nicht wirklich. Also da steht zwar ja die Bezeichnung drauf, aber alleine von einem Ding gibt es ja gefühlt fünf verschiedene und du fragst dich so, was wähle ich jetzt? Also auch Markenauswahl gibt es ja auch und dann fragt man sich natürlich, wenn man schon weiß, okay, es gibt für jeden Einsatzzweck quasi ein eigenes Fließ. Brauche ich jetzt auch eine bestimmte Marke? Brauche ich, welche Dicke brauche ich? Welche, ja, Unterstützung vielleicht on top noch und so weiter. Also es ist wirklich, und das wurde mir im Nepark damals auch so direkt gesagt, ja, das ist eigentlich ein eigenes Studium. Und natürlich am Anfang lässt man sich davon auch leicht abschrecken, manchmal. Also wenn man da, glaube ich, ja, noch gar keinen Berührungspunkt mit hatte. Aber ja, deswegen ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, wenn man sich fürs Sticken interessiert, dass man echt einen guten Ansprechpartner hat, dass man sich eben direkt von Anfang an auch beraten lassen kann. Und ich kenne das ja selber, wenn man keine Ahnung hat am Anfang und man bringt sich alles selber bei, es dauert einfach teilweise sehr lange, bis man ja gewisse Prozesse verstanden hat, gewisse Zusammenhänge. Und mit so einer Beratung kommt man natürlich schneller an sein Ziel. Das ist auf jeden Fall auch ein Faktor bei uns gewesen, der uns da enorm geholfen hat von Anfang an. Aber ja, jetzt im Groben und Ganzen, da wir viele Textilien einfach jetzt besticken, ja, wissen wir natürlich, dass wir eher Schneidevlies auch präferieren statt Reißvlies. Das ist natürlich auch so eine Grundregel, glaube ich, am Anfang, die man dann schon versteht. So, ja.
Meistens merkt man es dann ja. Also, kennst du aus meiner Anfangszeit, manchmal denkt man sich so, ach, das geht schon.
Ja.
Oder wir probieren mal was aus und hinterher denkt man sich dann so, ja, es hat schon seinen Grund, warum alle sagen, if you wear it, don't tear it.
Richtig, ja.
Ja, ist ein guter Merksatz.
Ja, absolut. Und wie gesagt, da wir da auch ganz gut beraten wurden, haben wir auch gar nicht, ja, ich sag mal, den, ja, was heißt Fehler? Also am Anfang ist das ja auch gut, wenn man ausprobiert und gewisse Dinge versteht für sich, also auch wenn es halt am Ende ein schlechtes Ergebnis ist, aber dann weiß man wenigstens, okay, damit funktioniert es halt nicht.
Ja.
Und das ist
Da muss
ja
man es
auch
auch für sich abspeichern.
richtig, ja.
Also deswegen habe ich zum Beispiel eine Vliesmappe,
Ja.
wo ich von jedem Vlies, das ich jemals hier hatte, mir ein Stück abschneide, um das auch wieder zu erkennen, weil irgendwann ist die Kiste so groß, dass man gar nicht mehr weiß, was es ist.
Ja.
Und dann kann man sich sowas auch notieren, wie jetzt, es gibt eins zum Beispiel, das hat Angst vor dem Bügeleisen, das schmilzt schon bei 110 Grad. Das kommt mir nicht mehr ins Haus, weil da
Ja.
denke ich nicht dran. Und 110 Grad ist nicht viel.
Richtig, da kommt man schnell mal ran mit etwas heißem einem
Ja.
Bügeleisen. Ja. Absolut. Und ich meine, was uns auch empfohlen wurde am Anfang, es gibt ja von gewissen Marken auch so Ausprobierpacks. Also, dass man da verschiedene Vliese, wie du auch gerade schon so angedeutet hast, in einem Pack hat, wo man sich erstmal, sage ich mal, ein bisschen annähern kann. Also, dass man überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt. Und ja, dass man nicht direkt sich für ein Vlies final entscheidet quasi, was
Ja,
man so.
und ihr habt dann wahrscheinlich auch die Business-Versionen. Also es
Ja.
gibt die Fliese ja immer in kleinen Packungen, in unterschiedlichen Breiten, aber auch als Rollenware und auch als sehr große Rolle komplett.
Ja.
Also wenn jetzt jemand gewerblich stickt, dann kann man einfach sagen, ich benutze jetzt dieses eine Schneidevlies, das ist gut, kriege ich das auch in der Business-Version.
Ja, genau. Also wir bestellen generell eigentlich immer auf Rolle, weil es natürlich, wenn man jetzt eine größere Menge bestickt oder auch im Druck ist es ja dasselbe. Es ist ja eigentlich egal, um was es geht. Sobald man größere Mengen irgendwie verarbeitet, dann macht es immer Sinn, sich direkt auf Rolle oder wie auch immer es verfügbar ist, zu
Ja.
bestellen, weil es halt einfach am Ende auch günstiger ist. Ist halt
Genau.
einfach. Und ja, man hat natürlich auch einen gewissen Vorrat und muss nicht immer schauen, oh, ist mein Vlies wieder leer? Ich muss schnell was nachordern, dann kommt die nächste Bestellung rein und dann hast du nichts parat. Dann verzögert sich das Ganze und das ist natürlich dann auch etwas, was man vermeiden kann.
Ja, ihr hättet noch einen Vorteil, ihr habt es ja nicht so weit.
Das stimmt. Wir haben es wirklich nicht so weit. Das ist natürlich sehr praktisch. Also.
Wir haben es ja eigentlich immer lagernd, wenn es nicht
Ja.
gerade jemand leer gekauft hat.
Das stimmt. Also, da wir nicht so weit vom Nepark entfernt sind, können wir schnell mal hinflitzen, wenn etwas Bedarf entsteht bei etwas. auch Garn oder so, wenn uns da echt mal eine Farbe fehlt, ist das natürlich super, wenn man da was in der Nähe hat. Aber wie ich auch gehört habe von anderen, ist das alles andere als selbstverständlich, dass man schnell in der Nähe etwas verfügbar hat, wo man schnell mal hinfahren kann und dann sein Vlies und Garn oder was auch immer Nadeln besorgen kann. Das ist natürlich eine Luxusposition ein bisschen, die wir da auch haben.
Ja, also ihr habt sie dann vermutlich selbst abgeholt. Sie ist ja doch ein bisschen größer. Wie waren denn die ersten Tage?
Ja, also wir haben die Maschine selbst abgeholt. Das war auch im Auto ganz knapp. Also ich glaube, so ein Millimeter größer hätte es auch nicht sein dürfen. Das war wirklich Maßarbeit. Und wir haben natürlich auch einiges an Zubehör direkt mit bezogen, also eine Schneidematte haben wir auch zum Beispiel oder Vlies haben wir direkt mitbezogen oder eben auch den Hubmaster, wie schon erwähnt und ja, so ein paar Dinge und das Auto war dementsprechend gut voll, aber ja, es hat alles geklappt und die erste Zeit, also wir haben uns auch dafür entschieden, dass wir uns diesen Unterschrank direkt mitholen, also wir hatten erst überlegt, ob wir ja uns da selber was bauen, weil wir eigentlich jetzt mittlerweile schon ganz gut im selber konstruieren sind, so Lösungen ja für sich selber irgendwie erarbeiten und finden. Allerdings haben wir uns da entschieden, dass wir uns den Unterschrank mitbesorgen, weil es halt einfach auch ein Gerät ist, was sich im Betrieb ganz schön bewegt. Und was uns da halt auch gefallen hat, ist, dass wir einfach diese Flexibilität haben, dass wir eben die Sache auch, also die Maschine dann rollen können. Also wenn wir echt mal putzen wollen oder keine Ahnung, mal was auch immer ist. Dementsprechend, das Erste, was wir gemacht haben daheim, ist diesen Unterschrank aufzubauen. Und dann haben wir ihn erstmal ein bisschen falsch zusammengebaut. Und haben dann gemerkt, oh, da müssen wir nochmal ein bisschen was auseinanderschrauben. Das hat dann alles geklappt. Aber ja, dann haben wir die Maschine draufgesetzt. Am Anfang ist man ja auch immer sehr vorsichtig mit neuen Dingen. Und ja, das war dann ganz abenteuerlich für mich. Ja, diese Maschine dann auf diesem Unterschrank zu sehen. Und das ist ja dann auch schon eine, ja, ganz schöne Maschine mit dem Unterschrank. Also das ist ja auch schon von der Größe, ja, eindrucksvoll, sag ich mal. Und ja, dann die erste Zeit. Also ich erinnere mich da sehr gut, dass ich vorher auch sehr viel mich schon damit beschäftigt hatte. Also das heißt, ich habe mir wirklich jedes YouTube-Video angeschaut, was irgendwie verfügbar ist zu der Maschine. Ich wollte irgendwie schon relativ, ja, viel vorher verstehen, dass ich die Maschine auch relativ schnell in Betrieb nehmen kann. Und ja, dann habe ich sie so langsam, man muss ja noch so ein paar Sachen zusammenbauen, bis man sie in Betrieb nehmen kann. Also diese Garnhalterung zum Beispiel muss man ja noch aufspannen und ein paar so Kleinigkeiten. Und ja, dann habe ich sie das erste Mal angemacht. Und ich muss dazu sagen, ich habe sehr lange gebraucht vom ersten Anmachen bis zum ersten Mal auf Sticken drücken, weil ich einfach total viel Respekt davor hatte. Ich habe ja, wie gesagt, davor noch nie gestickt und
Und
ich
noch
hatte
nicht genäht.
und auch nicht genäht. Also es ist quasi meine Premiere gewesen mit allem. Und ja, ich hatte irgendwie total Respekt, dass ich, ja, keine Ahnung, ich hatte so in meinem Kopf, ich steche mit den Nadeln direkt auf den Rahmen drauf oder ich mache irgendwas kaputt, weil irgendwas ist nicht richtig eingespannt. Also der Garn zum Beispiel, das ist ja auch eine ganz schöne, ja.
Es ist ein Weg, bis man erstmal mit dem Garn an der Nadel ist, um
Ja.
den Knopf zu drücken.
Ja, genau, das ist wirklich, also ich glaube, man muss da durch so 10 Einfädelungen erstmal gehen, bis der Garn eingespannt ist und das halt mit 6 Garn dann auf einmal. Und ich habe mir da, wie gesagt, dann jedes YouTube-Video noch 5-mal angeschaut, ob ich auch alles richtig gemacht habe. Aber dann war ich mir irgendwann sicher, okay, jetzt wird es schon passen, jetzt musst du irgendwann mal auf den Knopf drücken. Und das Erste, was ich gestickt habe, das weiß ich noch, das war dieser, also in der Maschine selber gibt es ja auch eingebaute Motive quasi. Also es gibt ja so vorgefertigte, ja, Designs, die man einfach sticken kann. Und da gibt es so einen Spannungstest und keine Ahnung, das war das Erste, was ich gestickt hatte.
Die drei Streifen.
Ja, genau. Und dann weiß ich noch so, ich war ganz fasziniert, also wie das überhaupt funktioniert, die Maschine, also dass das so automatisch geht und dann, dass der Garn so eingewebt wird quasi und dass dann das, ja, Ergebnis am Ende rauskommt, wie es halt aussieht. Das war für mich super aufregend, aber wie gesagt, ich habe erstmal wirklich lange gezögert, bis ich mir wirklich sicher war, okay, das passt alles, ich mache hier nichts kaputt. Und ja, dann habe ich mich in der ersten Zeit eigentlich, ja, erstmal an so, also wie gesagt, diese maschineninternen Motive gemacht. Ich habe da einfach so ein bisschen versucht, ein Gefühl für zu bekommen, wie die Maschine ja fährt, wie sie stickt, wie das dann aussieht, wenn Stiche eingestickt werden. Und ja, das waren so meine ersten Versuche. Und dann habe ich mich auch, weil ich den Anspruch hatte, dass ich auch selber digitalisieren möchte, habe ich mich direkt an PE Design 11 gemacht. Die Software haben wir zur Maschine dazu bekommen, beziehungsweise halt dazu erworben. Und ja, das war dann nochmal so eine ganz andere Sache, wo ich dann auch erstmal ein bisschen verzweifelt bin, weil Digitalisieren ist wirklich so ein ganz eigenes Handwerk nochmal irgendwo. Also
Ja.
für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, Digitalisieren bedeutet, dass man ein Motiv erstmal in Maschinensprache quasi übersetzt. Das bedeutet, ein Motiv wird nicht einfach reingeladen wie beim Druck, sondern es wird erstmal umgewandelt in Stiche. Und dazu gehört relativ viel Know-how am Ende auch, da ganz viele Parts zusammenspielen, also Nadeln, der Stoff, die Unterlage, die Dichte und so weiter, was da halt alles dazu gehört. Und da habe ich dann auch erstmal wirklich gebraucht,
Ja,
um ja.
es gab nicht umsonst für einen Puncher eine mehrjährige Ausbildung.
Ja.
Also er ist jetzt, ich glaube, kein reiner Ausbildungsberuf mehr, der Puncher, sondern irgendwo bei der Textilgestaltung mit eingeflossen. Aber man arbeitet da schon ein paar Jahre eigentlich dran.
Ja, also ich würde auch von mir behaupten, da ist noch nichts perfekt. Es ist alles, ja, nach wie vor Lernen, eine starke Lernkurve da. Also natürlich hat man dann ein Verständnis für die Grundlagen und für alles. Aber ich glaube, bis man das wirklich, ja, dass man jetzt jedes Motiv irgendwie nehmen kann und sagen kann, komm, ich digitalisiere dir das 1:1 wunderbar, das dauert wirklich, glaube ich, mehrere Jahre, bis man da wirklich super gut ist. Und
Ja, also ist auch ein Unterschied, ob ich alles können will. Also wenn ich ein ausgebildeter Puncher bin, dann muss ich jedem Kunden die Möglichkeit bieten, ich kann dir, sofern technisch möglich,
ja.
alles irgendwie gestalten, von der Landschaft bis zum geometrischen Motiv. Aber ihr habt ja jetzt quasi die Gestaltung von Textilien meistens mit eigenen Logos. Dann bewegt man sich doch immer in relativ ähnlichen Bereichen.
Genau, ja, das ist, wie du sagst, da gibt es große Unterschiede. Also es gibt ja auch da richtige, ja, ich würde schon sagen, das sind ja schon so Artwork-Sachen, also dass man da wirklich so richtige Kunst auch draus macht. Da gibt es ja auch, ja, spezialisierte Leute, die da wirklich auch mit Farbverläufen und dann ganz, ganz krassen Überblendungen arbeiten und die, keine Ahnung, digitalisieren das, keine Ahnung, wie viele Stunden. Das ist ja
Ja.
wirklich, kann von, wie du gesagt hast, von Basic, ich stecke ein bisschen Logos für Leute, was man ja dann schon, sag ich mal, erlernen kann, bis hin zu, das ist wirklich Kunst und das ist wirklich so ein ganz eigenes Skill nochmal.
Ja.
Also gibt es große
Wobei auch beim
Unterschiede.
Sticken die Kunst oft ist, was klein zu machen.
Ja.
Es ist beim Wechsel vom Druck auf Sticken oft ein Thema. Dass man nicht in der Größe begrenzt ist, sondern wie klein kann mein Motiv am Ende sein?
Ja, genau. Und auch manche kommen halt mit ihrem Logo, so wie es eben ist. Und die sind teilweise an den Enden zum Beispiel recht filigran oder irgendwas, wo man dann natürlich so ein bisschen kommunizieren muss. Ja, so werden wir es wahrscheinlich nicht hinbekommen im Stick. Es wird wahrscheinlich ein bisschen verstärkt an den Enden oder wie auch immer.
Hm.
Da, ja, es ist halt eine Maschine, es ist Garn, es ist Stoff und das hat natürlich eine, ja, Mindestgröße, was einfach gegeben sein muss, damit man gute Ergebnisse erzielt. Und ja, das ist schon auch im Vergleich zum Druck auch wirklich was anderes, wo man sich auch erstmal so ein bisschen umgewöhnen muss.
Ja, und wie ist es dann, also wenn du deine Motive an die Maschine schickst, sie hat ja den Vorteil, dass sie ein Display hat. Also es gibt da auch mehr Nadelmaschinen, die man direkt vom Rechner aus bedient. Bei der PR ist es halt so, betrifft dich jetzt nicht, es ist die Nähe zur Haushaltsstickmaschine. Also viele kommen ja eher von der Brother V3 zum Beispiel und gehen auf eine PR. Gleiches Display, gleiches Menü. Wie findest du das Menü an sich an der Maschine?
Also ich mag sehr, dass das diesen Touch-Bildschirm hat. dass man da auch Einstellungen vornehmen kann, auch mit dem Garn, dass man das da alles nochmal schön umändern kann, wenn man jetzt, sage ich mal, zu faul ist, den Garn von der 3 auf die 1 umzuspannen, weil es halt einfach im Design so angelegt ist, dann finde ich das super angenehm, dass man da auch switchen kann spontan und mit dem Touchscreen da arbeiten kann. Generell, also was ich auch nutze von meinem Rechner, diese WLAN-Funktion, dass ich mir die Designs dann eben ja wireless übertrage auf die Maschine. Das finde ich auch sehr angenehm. Ich denke mal, bei anderen Maschinen ist es ja oft so, dass man das wirklich dann per USB-Stick machen muss, dass man diese Möglichkeit eben gar nicht hat. Ich finde das im Workflow einfach sehr angenehm, auch wenn ich mal schnell eine Änderung am Design nochmal vornehme oder sowas, dass ich mir das einfach schnell an die Maschine schicke und gut ist. Das ist für mich ein riesiger Vorteil. Und ja, ansonsten mit dem Touchscreen, ich finde das auch super intuitiv. Und was ich auch mag, wenn man jetzt das, ja, Motiv verschiebt auf dem Touchscreen, dann verschiebt es sich ja quasi auf der Positionierung auch mit. Also es ist halt, ja, ich finde, man kann, wie gesagt, das recht intuitiv bedienen. Und wenn man einmal verstanden hat, wie diese Funktionen aufgebaut sind, also da gibt es, wie gesagt, ja auch viele YouTube-Videos zu, dann ja, hat man, denke ich, schon ein gutes Grundverständnis, wie man die Maschine auch bedient. Also ich finde das, wie gesagt, intuitiv und sehr angenehm.
Ja, du hättest ja sogar in der Maschine die Hilfe integriert.
Ja.
Bei der 86 glaube ich noch mit dem QR-Code. Aber ich
Ja.
kann einfach, wenn ich dort stehe, quasi in die Bedienungsanleitung gehen,
Ja.
was ich zum Beispiel zum Einfädeln bräuchte.
Ja, das stimmt. Da gibt es ja auch so ein paar Erklärvideos, meine ich. Also, dass man das auch wirklich visuell dann auf dem Screen angezeigt bekommt, wenn man jetzt ja, irgendwie Hilfe braucht, zum Beispiel beim Ölen oder beim, ich weiß gar nicht, was an Erklärung da jetzt alles drin ist, aber ich weiß vom Ölen, weil das habe ich am Anfang auch erstmal durchblicken müssen. Da habe ich mir dann auch auf dem Touchscreen selber das Video dazu angeschaut und beziehungsweise da sind ja auch so Grafiken manchmal, dann zeigt das eben den Greifer, wo man das Öl einträufeln muss. Da auch nochmal kurz zur Erklärung, also man muss die Maschinen immer ölen, also nicht viel, aber man muss auf jeden Fall einen Tropfen Öl aufgeben, bevor man viel stickt. Und
Ja.
da muss man am Anfang auch erstmal verstehen, wo das eben reinkommt. Und da hat mir der Touchscreen auch am Anfang geholfen. Also auch für den Einstieg, glaube ich, ist es eine gute Hilfe, wenn man das hat.
Die integrierten Motive hast du vorhin noch angesprochen. Sie hat ja auch integrierte Schriften. Nutzt du die auch?
Ja, eigentlich schon. Also nicht so häufig, weil wir, wie gesagt, einfach viel mit Kundenmotiven arbeiten. Aber es ist natürlich super praktisch, wenn jetzt auch jemand einfach, also keine Ahnung, es kommt vielleicht auch mal jemand aus dem Umfeld auf mich zu, er möchte halt was personalisiert haben und man kann einfach super einfach diese Schriften benutzen. Man kann ja auch auswählen aus ganz vielen verschiedenen Schriften da und auch so, ja, dekorativen Schriften. Man kann ja auch so Embleme oder Initialen ganz schön, ja, mit der Maschine selbst, ohne dass man jetzt groß da digitalisieren oder selbst was erstellen muss, arbeiten. Und ich nutze das persönlich, wie gesagt, nicht ganz so häufig, aber es ist auf jeden Fall super praktisch, wenn man da auch sehr einfache, ja, Schriftzüge, Zahlen oder solche Dinge machen möchte. Und ich denke, dass ich das in Zukunft auch noch öfter nutzen werde, weil wir sind auch noch dabei, so unser Angebot auf der Webseite von uns dann irgendwie abzubilden und so. Da sind wir noch gar nicht so, ja, fit bisher, aber da wollen wir auf jeden Fall auch dann eben so einfache personalisierte Sachen anbieten, wo wir dann vorhaben, diese Schriftarten auch auf jeden Fall zu nutzen, die integriert.
Ja, du hast ja schon gesagt, dass ihr den Hubmaster gleich mitgenommen habt und den Tisch. Gab es noch weiteres Zubehör?
Ja, also wir haben uns wirklich direkt ganz gut ausgestattet. Also wir haben auch ein Vlies, wie gesagt, direkt auf Rolle gekauft. Dann haben wir uns auch ganz viele Unterfadenspulen, also nicht Spulen, aber wie nennt man diese kleinen Bobbins, haben wir uns auch besorgt in Schwarz und Weiß, weil den Unterfaden muss man ja auch relativ häufig wechseln. Also das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man am Anfang ein bisschen unterschätzt, dass das wirklich, ja, mit jedem etwas größeren Motiv fast, also gewechselt werden muss.
Ja, genau, oben stehen die großen bunten Kohlen und
Genau.
man denkt, man hat unendlich viel Zeit.
Richtig. Aber ja, man muss dann oft vor Ort sein, also auch wenn die Maschine stickt und diesen kleinen Unterfaden eben austauschen. Das haben wir auf jeden Fall am Anfang auch besorgt. Dann haben wir auch uns einen Magnetrahmen, also der war ja beim Hubmaster, meine ich, dabei, dieser eine kleine Magnetrahmen. Da haben wir auf jeden Fall vor, uns auch noch mehr zuzulegen, weil ich das persönlich einfach super praktisch finde im Vergleich zu den Rahmen, die eben bei der Maschine selber dabei sind. Diese, ja, die mitgeliefert werden, da muss man ja so ein bisschen selber aufdrehen, dann muss man so ein bisschen komplizierter einspannen. Und bei dem Magnetrahmen ist das halt super praktisch. Du spannst das eben dann auf dem Hubmaster und dann drückst du einfach den Rahmen runter und hast alles eingespannt. Das ist erstens Zeitersparnis wirklich enorm.
Ja.
Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass es auch für Einsteiger auf jeden Fall, ja, freundlicher ist, also zu handhaben. Und ich denke auch, dass es, also ich habe immer das Gefühl, dass es wirklich gut eingespannt, was mir auch schon mal passiert ist mit den mitgelieferten Rahmen von der Maschine, dass ich zum Beispiel zu locker eingespannt habe und dann ist mir das mit einem Stickprozess einfach rausgefallen, der Rahmen. Und dann hing dieses Textil noch an dem Faden und ich so, oh je, oh je.
Okay.
Also sowas passiert dann auch mal.
Ja.
Aber ja, was haben wir noch? Ich muss mal kurz überlegen. Ja, wir haben uns noch einen elektrischen Schneider besorgt. Ich weiß gar nicht, wie die nennt.
Ja, den Elektro, also den Easy Cutter.
Ja, damit
Ja.
wir den Vlies irgendwie schnell schneiden können. Und ja, also wir haben auch noch eine Schneidematte. Wir haben uns da so ein paar Kleinigkeiten auf jeden Fall noch mit besorgt am Anfang. Wie gesagt, das ist auch aus unserer Vorerfahrung, glaube ich, entstanden, dass wir wissen, okay, wir brauchen ein gewisses Zubehör eh mit der Zeit. Und wir haben uns dann einfach gesagt, komm, jetzt decken wir uns einmal voll ein und dann schauen wir mal. Und ja, wie gesagt, die Magnetrahmen haben mich sehr überzeugt. Da werde ich mir auf jeden Fall mehr zulegen. Das ist halt auch eine Sache, da wir jetzt nur einen momentan haben. Man muss natürlich immer warten, wenn man mit dem Rahmen
Ja.
arbeitet, bis fertig gestickt ist. Wenn man jetzt einen zweiten oder einen dritten oder wie auch immer hat, dann kann man natürlich in der Zwischenzeit schon mal das Aufspannen vorbereiten, was natürlich dann auch nochmal für mehr Zeiteffizienz sorgt. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr nah also sehr nah ansteht in der Anschaffungsliste bei uns. Und ja, das waren so, glaube ich, im Großen und Ganzen die Sachen, die wir uns am Anfang angeschafft hatten. Ach so, ja, ganz wichtig, das habe ich fast vergessen, Nadeln. Und wir haben uns auch, ja, so von Brildor haben wir uns ganz am Anfang so Farbkoffer besorgt, weil wir auch, ja, natürlich erstmal ein gewisses Repertoire an Farben haben wollten. Und ja, wir hätten jetzt sagen können, wir kaufen von schwarzem Garn eine Rolle, von weißem eine Rolle. Aber da es diese Koffer da gibt, ich glaube, das sind 128 Farben, die wir da besorgt hatten.
Je nach Koffergröße, ja.
Genau, da gibt es verschiedene Größen. Es gibt, glaube ich, nochmal einen größeren und den kleineren nochmal. Also wir hatten zwei Koffer auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt noch einen, den man nehmen kann und weiß ich gar nicht. Aber das war auf jeden Fall auch so ein Ding, was uns am Anfang, ja, sag ich mal, erstmal beruhigt hat, weil wir halt eine gewisse Auswahl hatten, womit wir uns dann auch erstmal, ja, austesten konnten und auch verschiedene Logos, die wir jetzt zum Beispiel vom Kunden haben, einfach mal sticken konnten, auch mit der farbgetreuen Auswahl dann halt, dass wir mal sehen, wie das Ganze auch wirkt, wenn wir halt die Farben quasi von dem Logo in eine Garnfarbe übersetzen, weil
Ja.
das hat ja auch nochmal eine andere Farbwirkung am Ende, als wenn es gedruckt ist oder einfach auf dem Bildschirm das Logo zu sehen ist.
Ja, du den Kappenrahmen.
Ach so, ja, stimmt. Den Kappenrahmen haben wir auch. Den habe ich fast vergessen. Ja, stimmt. Den muss man ja auch zusätzlich sich besorgen. Da fällt mir gleich noch eine Sache ein. Wir haben uns auch den Stützarm. Also es gibt ja so eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, für
Ja, die
Armlehne.
Verlängerung der
Genau.
Freiarmauflage oder
Richtig.
so.
Freiarmauflage heißt es, glaube ich. Das haben wir uns auch noch mit besorgt. Ja, weil ich einfach schon wusste, also das dient ja dazu, dass man den Stoff ein bisschen unterstützt, dass der nicht so schwer runterhängt. Und wir haben öfter auch mal Jacken oder auch mal, wie gesagt, ein bisschen größere Größen, die wir da bedienen. Und da dachte ich von Anfang an, okay, so eine Stoffunterstützung schadet nicht. Und das ist ja auch ganz cool, wenn man den nochmal so ausziehen kann. Ja, genau. Und den Kappenrahmen haben wir auch noch mit besorgt, weil das war ja auch ein Punkt, ja, den unsere Kunden sich oft gewünscht haben. Und das war ja auch eine Kaufentscheidung am Ende mit, dass
Ja.
man eben Caps oder Kappen besticken kann. Denn mit den meisten Maschinen, die man halt so üblicherweise sieht, geht es eben sch sehr schwer, wenn überhaupt, oder halt gar nicht. Und das
Ja.
war natürlich auch ein Hauptargument von uns mit für die Maschine auch. Also initial, es kamen natürlich dann mehr Argumente dazu, aber das war so der Gedanke, warum wir auch dann vor Ort gesagt haben, ja, wir wollen uns das Ganze mal anschauen. Dann haben wir gesagt, ja, wir wollen auch Caps besticken und dann sind schon mal, ja, so 95% der Maschinen rausgefallen.
Ja.
Das, ja, war auch
Also man
interessant.
kann es mit den Haushaltsmaschinen mit Hilfsmitteln
Ja.
schon immer irgendwie machen. Das kann man mal für eine machen, für sich selbst, aber das macht man nicht 10-mal hintereinander.
Richtig. Ich habe auch Videos gesehen, wie die dann ganz kompliziert aufgespannt werden. Und das Einspannen alleine ist ja ultra aufwendig und zeitintensiv.
Ja.
Also ja, und ich habe auch gehört, ich weiß nicht, ob dass man diese Kappe vorne, die ist ja immer so gebogen, dass man die dann quasi glatt macht, also durch, keine Ahnung, so weiß ich gar nicht, Wasserdampf oder wie auch immer das geht, da bin ich gar nicht sicher. Und dann wird die irgendwie danach wieder gebogen, nachdem sie die
Ja.
bestückt haben. Also das ist ja auch eine Möglichkeit, aber es ist ja super kompliziert und aufwendig. Also wie du sagst, für einmal selber machen oder einmal verschenken kann man das machen, aber wenn man das irgendwie gewerblich macht, dann
Ja,
vergisst es ja.
genau.
Ja.
Dann macht man das entweder mit einer Mehrnadelmaschine oder eben mit so einer Freiarmstickmaschine. Wie gesagt, die eine kann es ja auch. Oder man lässt es einfach.
Ja, richtig. Man muss ja auch, und das ist auch eine Sache, was ich gelernt habe, man muss ja nicht alles bedienen. Also
Ja.
die Leute denken immer, man macht ja alles und es ist aber überhaupt nicht so. Also generell in der Textilveredelung denke ich, je spezialisierter man ist, manchmal sogar besser, weil dann kann man einen Bereich super bedienen und ja, immer alles abgrasen zu wollen, was irgendwie möglich wäre, theoretisch, ist aus meiner Erfahrung keine so gute Idee. Denn ja, es gibt so viele Eigenheiten bei den verschiedenen Sachen. Da machst du alles, aber irgendwie so halb gut. Und viele Sachen erfordern halt doch Skill. Und ja, also alles bedienen ist nicht immer unbedingt besser, meiner
Ja,
Meinung
apropos besser, gibt's was an der 680, das dir nicht so gut gefällt, wo du sagst so, wäre vielleicht mal ein Upgrade oder da hänge ich irgendwie immer, kann man das nicht anders lösen?
Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich bin eigentlich wirklich relativ zufrieden mit der Maschine, weil ich meine, klar kostet sie Geld, aber es ist jetzt, man kann auch deutlich mehr Geld für Stickmaschinen noch ausgeben. Und ich finde, sie findet einen ganz guten Kompromiss aus vielen Dingen. Und für das, was man bekommt, denke ich, wenn man da mit der Erwartungshaltung rangeht, das ist jetzt nicht. Ja, die, keine Ahnung, 15-Nadelkopfmaschine ist, die alles schnell durchpowert, dann finde ich das eigentlich ein echt gutes Modell. Und ja, also was mir jetzt so aufgefallen wäre, also spontan fällt mir da gar nicht wirklich was ein. Nicht, weil ich sage, es ist alles ja Nonplusultra, aber ich finde halt, wie gesagt, für diese Preiskategorie, für das, was man da bekommt, finde ich das einfach eine super solide Maschine. Und auch jetzt für meine Zwecke gewerblich, also wenn ich jetzt natürlich das nur hobbymäßig machen würde, würde ich wahrscheinlich nicht mit dieser Maschine starten.
Na,
Aber
also starten bestimmt nicht.
ja, und also für die gewerblichen Zwecke, so wie ich es jetzt als ja doch Einstiegsmaschine hatte oder habe, finde ich das super. Intuitiv, wie gesagt, man kann sich da, glaube ich, auch gut an den Stick annähern generell. Also ja, das Ganze lernen und trotzdem hat man, wie gesagt, gewisse Hilfen, die Positionierhilfe beispielsweise nochmal erwähnt. Oder was ich auch mag, ist dieser automatische, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, Garnabschneider. Also wie nennt man das?
Bahnschneider.
Genau, das finde ich auch. Super praktisch, weil da gibt es ja auch ganz andere Modelle, die das eben nicht haben. Also ich finde, wie gesagt, so all in all finde ich das ein gutes Allround-Modell und ich würde mir die Maschine so wieder zulegen, auf jeden Fall.
Ja, das klingt doch gut. Also du würdest auch sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich mache Plot und Druck und möchte mein Angebot erweitern, wäre das eine gute Lösung.
Absolut, was man halt dazu sagen muss. Natürlich ist auch eine Maschine irgendwo begrenzt. Also wenn man jetzt super, super viele Aufträge hat, ja. Also Maschinen brauchen einfach ihre Zeit. Die sticken eben ihre 30, 40, 50 Minuten teilweise. Und man darf sich dann nicht die Illusion machen, dass man jetzt mit einer Maschine alles bedienen kann. Aber für den Einstieg, beziehungsweise als erstes Modell, man kann ja, soweit ich weiß, wenn man sich auch mehrere Maschinen davon zulegt, kann man die ja, glaube ich, sogar connecten.
Ja.
Das war für mich halt auch ein Argument, sage ich mal, dass wenn man sich erweitern möchte, dass man da relativ gute Gegebenheiten hat, dass man das einfach aufstocken kann. Das wollte ich nur dazu sagen, dass man eben trotzdem eine Zeitbegrenzung eben hat pro Maschine, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man sich die Maschine zulegt. Es gibt, wie
Ja.
gesagt, ja noch die 10-Nadel-Maschine. Vielleicht auch die, je nachdem, was man eben vorhat. Aber ich würde es, wie gesagt, immer wieder so machen.
Ja, du hast ja jetzt auch die Möglichkeit, die Maschine ein bisschen zu begrenzen, wenn du zum Beispiel Personal hast, damit die keine groben Fehler machen können.
Genau,
Also
ja, da gibt es
nur
ja so.
die Aufträge abarbeiten, die da sind.
Ja, richtig. Ja, das ist eine Funktion, die ich persönlich jetzt noch nicht genutzt habe, weil ich momentan die einzige
Ja.
bin, die die Maschine bedient. Aber wir haben natürlich auch vor, wenn es klappt, irgendwann Mitarbeiter zu haben. Und für sowas wäre das natürlich eine super Funktion, dass man da ja auch ein bisschen Kontrolle eben reinbringt. Ich meine, so eine Maschine ist ja trotzdem, wie gesagt, schon ein bisschen eine Wucht und hat natürlich auch Power und ja, dass da
Ja.
einfach halt nur das ja bedient wird, was am Ende bedient werden soll. Das finde ich schon
Genau,
auch eine gute
die
Sache.
wenigsten starten ja jetzt so, ich kaufe die und habe drei Leute, die die bedienen, sondern
Genau, ja.
meistens macht man erstmal selbst mit der Maschine, bis das läuft. Aber man muss halt einfach mal ein bisschen vorausschauen. Und wenn ich weiß, ich habe die Möglichkeit, da auf Nummer sicher zu gehen oder halt auch zwei, drei Maschinen nebeneinander zu stellen, die das Gleiche machen, ist schon mal praktisch.
Ja, richtig. Das ist, wie gesagt, bei uns auch immer im Hinterkopf, wenn wir größer werden, dass wir einfach Möglichkeiten haben, uns schnell zu erweitern.
Jo, dann bin ich mal gespannt.
Ja.
Das werde ich ja dann vielleicht mitbekommen, wenn die
Ja.
nächste PR abgeholt wird.
Genau. Richtig, wer weiß, ja. Manchmal kann es auch schneller gehen, als man denkt.
Ja.
Und manchmal auch nicht, wer weiß.
Schauen wir mal, was kommt. Die
Genau.
Maschine ist auf jeden Fall auf alles vorbereitet
So ist es ja.
mit ihren Möglichkeiten. Und wenn ihr Probleme habt, dann habt ihr es ja Gott sei Dank nicht weit.
Genau.
Für alle anderen, die es weiter haben, die können natürlich auch einfach immer bei uns anrufen und sich helfen lassen. Dadurch, dass wir die Maschine im Laden stehen haben, ist das auch kein Problem. Wir können an die Maschine und dort zusammen mit euch dann Schritt für Schritt diesen Punkt durchgehen, wo es vielleicht gerade hakt. Ist immer einfacher, als jetzt irgendwie sich im Kopf vorzustellen, wie die Maschine funktioniert, wenn man die einfach selbst bedienen kann in dem Moment. Dann würde ich sagen, haben wir mal über die 680W gesprochen. Vielleicht sehen wir uns ja mal mit einer anderen Maschine oder mit weiteren Maschinen oder hören uns dann im Podcast.
Ja, wer weiß.
Ich verlinke natürlich die Kanäle, die es dazu gibt. Wenn jetzt jemand bei euch T-Shirts bestellen möchte, das ist dann auch kein Problem. Wenn ihr Fragen habt an uns, technische zur 680W oder zu den anderen Mehrnadelmaschinen, dann schreibt uns die gerne auf den verschiedenen Kanälen. Wenn ihr explizit was von der Lara wissen wollt, schreibt uns auch. Wir geben das gerne weiter und sie kann euch die Fragen dann beantworten. Dann bedanke ich mich bei dir für das nette Gespräch über deine Brother PR680W.
Ja, ich bedanke mich auch. Danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge von Einfach näher, der Nepac Podcast. Bis dahin, ciao!
Tschüss.